What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Michael und Nina Preuß sind die Köpfe hinter der Agentur Preuß & Preuß, die sie vor 15 Jahren gegründet haben. Ja, dieses Jahr steht nämlich ein, ja, wie soll man sagen, schönes Jubiläum bevor. Die beiden blicken auf einen tollen Weg in der Werbebranche zurück. Michi war zuvor Geschäftsführer Kreation bei Butter und hat den Berliner Standort von Butter mit aufgebaut. Während Nina unter anderem länger bei Scholz & Friends mit Sebastian Turner, viele erinnern sich, zusammengearbeitet hat, wir können alles außer Hochdeutsch ist damals entstanden, und den VW-Etat bei DDB in Zeiten von Tonio Kröger und Amir Kassai mitverantwortete. Nina, ich kann dir jetzt schon versprechen, dass wir darauf auf jeden Fall zurückkommen, weil ich das super interessant finde, wie dich all diese Menschen, die sehr unterschiedlichen Menschen, eben auch auf deinem Weg geprägt haben und was davon ihr in eurer Agentur mit übernommen habt. Mit Preuß & Preuß haben sie eine Agentur geschaffen, die Werbung und Kunst auf einzigartige Weise verbindet. Ihr Konzept der Ultra-Contemporary Agency geht weit über klassische Kampagnen hinaus. Sie kuratieren Künstler für Marken, organisieren Ausstellungen und entwickeln kreative Konzepte, die mehr sind als reine Werbung. Ihr Anspruch: Kommunikation, die nicht nur kommerziell funktioniert, sondern kulturellen Wert schafft. Ich finde, das klingt total vielversprechend, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr meine Gäste seid und Lust habt, mit mir über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Sag mal, direkt zum Start eine Frage, denn das eine ist ja, dass man sich in der Branche irgendwann kennenlernt und auch lieben lernt. Sowas passiert ja on the job. Das andere ist ja, dass man dann irgendwann beschließt, auch noch gemeinsam eine Agentur zu gründen. Erzählt doch mal, wie das zustande gekommen ist, wie es auch zu der Gründungsidee kam bei euch.
Gibt's verschiedene Versionen, aber Michi, gerne deine.
Ja, also wir waren schon länger zusammen verheiratet und hatten schon ein Kind. Und dann haben wir so gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein, dass ich 4 Tage die Woche unterwegs bin bei Kunden oder in der Betreuung des zweiten Standorts, damals von meinem Arbeitgeber Butter, wo ich Geschäftsführer auch in Berlin war. Und dann ist so am Frühstückstisch die Idee entstanden, es wäre doch cool, wenn wir mehr zusammen sind und wieder zusammenarbeiten, weil wir haben seinerzeit auch schon bei Jungformat und bei Miri und Miri, wo wir uns kennengelernt haben, zusammengearbeitet und hatten da immer viel Spaß und waren ein gutes Team. Und so entstand das beim Frühstück. Und ich bin so, wenn ich eine Idee habe, schnell im Machermodus, und 3 Monate später oder vielleicht auch ein bisschen länger noch, dann hatten wir unsere Agentur eröffnet.
Mhm. Nina, was ist denn deine Version?
Meine Version ist, dass meine Eltern auch schon gemeinsam eine Werbeagentur hatten in den 70ern, 80ern. Und ich das eigentlich gar nicht anders kenne und gedacht habe, das muss einfach im Leben so sein, dass man sich trifft und zusammenkommt und dann eine Agentur gründet. Und das habe ich einfach gar nicht hinterfragt. Und ich erinnere mich nicht an einen Frühstückstisch, aber ich erinnere mich, dass da plötzlich Agenturräume, Tische und Mitarbeiter waren. Und dann war das einfach so, und das war eigentlich ehrlich gesagt ganz toll. Also ist es bis heute.
Wie würdet ihr denn in der Rückschau, weil es hören ja auch immer mal Menschen zu, die sich Gedanken machen, selber zu gründen, diesen Schritt zu wagen. Ich finde es auch ganz schön zu beobachten, dass sich so in den letzten 2, 3 Jahren auch wieder mehr Menschen trauen, Agenturen zu gründen, obwohl man ja das Gefühl hat, der Markt ist schon längst gesättigt und ist jetzt eher dabei, sich zu konsolidieren. Hattet ihr damals das Gefühl, was unfassbar Mutiges zu machen? Musstet ihr springen, euch überwinden, oder seid ihr ohnehin das Risiko umarmende Unternehmerkinder, die darüber gar nicht so stark nachgedacht haben?
Ich glaube, es war einfach so, bei uns war der Zeitpunkt der richtige, das zu machen. Wir hatten halt schon in verantwortungsvollen Positionen gearbeitet und haben uns reif für die Selbstständigkeit gefühlt und hatten aber, waren auch so ein bisschen müde, nur so große Räder, immer Gesamtetats zu führen, und dachten, es braucht vielleicht in Deutschland oder damals dann auf dem Berliner Markt eine Agentur, die so ein bisschen Boutique-Agenturmäßig zwar für große Marken arbeitet, aber eben ein bisschen anders als die großen, und auch in besonderen Projekten. Und so ging das eigentlich von Anfang an ziemlich gut los.
Mhm. Sag mal, du hast eben Berlin erwähnt. Das war ja auch der Standort, wo du dann zuletzt auch bei Butter warst, ein Berliner Standort. Das heißt, ihr habt eure Agentur Preuß & Preuß zunächst in Berlin gegründet und seid dann später nach Stuttgart gegangen? Oder wie kam das sozusagen zu dieser Entwicklung?
Also 2010 in Berlin gegründet. Damals haben wir eben, also ich habe da sehr, sehr lange gewohnt und gearbeitet und Michi auch einige Zeit. Und dann waren wir auch ganz totale Trendsetter und sind mehr oder weniger als Erste nach Neukölln mit der Agentur. Aber es ist so, dass ich eben eine Schwäbin bin und irgendwann Heimweh hatte. Und dann haben wir überlegt, Stuttgart haben ja schon einige versucht, beziehungsweise auch einige gemacht, aber dass die eben mit Haut und Haar und Gründern dahin gegangen sind, das haben halt die wenigstens, beziehungsweise noch fast gar keine gemacht. Und dann haben wir das eben 7 Jahre nach Gründung gemacht und hatten dann einfach den zweiten Standort in Stuttgart und sind dann auch dahin gezogen.
Und habt ihr, also seid ihr dann gependelt oder habt ihr jemanden gefunden, dem oder der ihr den Berliner Standort dann auch in der Führung anvertrauen konntet? Oder wie habt ihr das organisiert?
Wir wollten immer jemanden finden, der möglich macht, dass wir nicht pendeln. Aber wir hatten ein bisschen Pech. Also wir hatten einen Geschäftsführer vom Start weg dann für Berlin. Das hat dann leider nicht funktioniert. Und dann war es halt schon so, dass die ersten Jahre vor allem ich, weil wir inzwischen dann ein zweites Kind im Kommen hatten, vor allem ich halt gependelt bin. Und ja, also man muss sagen, das war eine rein private Entscheidung, erstmal nach Stuttgart zu gehen, so, dass da Kaufkraft ist oder viele Hidden Champions oder spannende Marken war uns schon klar, aber wir hatten jetzt kein Businessmodell dahinter, dass wir, wenn wir da aufschließen, dass dann halt uns Kunden die Bude einrennen, aber das Gegenteil war der Fall. Es war tatsächlich so, dass wir, kaum waren wir da, hagelte es Anfragen. Unser Team war aber eigentlich in Berlin und das musste halt irgendwie auch betreut werden dann vor Ort damals, weil es gab ja noch kein Covid, wo alles remote war, sondern es war ja zu dem Zeitpunkt noch ein wirkliches Live-Geschäft.
Das hätte das Leben ein bisschen erleichtert, ne, wenn diese Erfahrung für euch früher gekommen wäre. Das glaube ich sofort. Sag mal, wie du eben gesagt hast, ne, das sind ja erstmal zwei Standorte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ne? Also in Berlin sozusagen jeden Tag was Neues, neue Trends, neue Restaurants, ständig passiert irgendwas, auch gerade rund um das Thema Kunst ist das natürlich ein sehr inspirierender Ort, an dem ihr eure Agentur gegründet habt. Dann nach Stuttgart, eine Stadt, die ich sehr liebe, weil mein Mann auch Schwabe ist. Von daher kann ich die Liebe und die Sehnsucht dann danach wieder nachvollziehen.
Top,
aber eben so ein sehr wirtschaftsstarker Standort, Hidden Champions, auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, glaube ich, nur mit Blick auf vielleicht kreatives Talent, während man sich in Berlin ja bedienen kann, aus dem Vollen schöpft, dann zu sagen, andere Kunden, neues Setup schaffen. Wie herausfordernd war das für euch, sich daran erstmal so zu gewöhnen oder da einzugrooven? Oder wie anders war das? Kann ja auch ein blödes Vorurteil von mir jetzt sein.
Also erstmal so, ich kenne das früher, als ich noch in Berlin gearbeitet habe, da waren wir ja auch andauernd am Stuttgarter Flughafen, hat andere Agenturen getroffen. Mhm. Weil da nun mal eben die spannenden, zahlungskräftigen oder großen Marken halt sind. Insofern war man das in Berlin auch schon gewohnt, für schwäbische oder baden-württembergische Unternehmen halt so zu arbeiten. Die Umstellung war halt eher für die Kunden, dass es halt ein Angebot gibt in der Stadt Stuttgart, so eine Form von Agentur, so eine Art Hotshop, die es bislang nur halt eben in Hamburg oder Berlin gab. Und das, da sind wir ja eigentlich immer noch in der Bildungsphase, dass viele das immer noch nicht wissen oder viele Anfragen halt kommen, weil sie denken, wir sind eine Berliner Agentur und viele noch gar nicht auf dem Schirm haben, ihr seid auch in Stuttgart. So, das wird zwar immer weniger, aber ist immer noch existent, dieses Problem eigentlich, dass man uns oft noch in Berlin verortet.
Und ich persönlich finde es super reizvoll, mit meinen ganzen 20 Jahren Berlin-Know-how und als Schwäbin oder als Stuttgarterin jetzt eben die beiden Welten zu vernetzen und dieses professionelle Angebot, was wir eben haben, auch hier mit der doch sehr speziellen Mentalität zusammenzubringen.
Du, da sagst du was, was war es, Nina? Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen. In Zeiten von, ich sag mal, hybriden Arbeiten, Remote, vieles digital, weniger Kundentermine. Wie wichtig ist die Regionalität für die Kunden? Wie nehmt ihr das wahr? Also umarmen die das, dass ihr auch in Stuttgart sitzt? Habt ihr dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil bei ortsansässigen Kunden?
Also meines Erachtens ist es so, dass einige Kunden finden es natürlich schon, oder einige auch große Marken, die jetzt hier vor Ort sitzen, und da sitzen sehr, sehr viele, finden es schon reizvoll, nach Berlin oder nach Hamburg zu gehen und da seine Agentur zu haben. Aber auf der anderen Seite, und das hat eben auch die Pandemie sehr viel verändert, ist es schon auch die kurzen Wege und auch dieses, und was ich jetzt gerade vorher angesprochen habe, dieses Mentalitätsverständnis, weil es ist halt nicht so, dass, also wie gesagt, sitzen jetzt auch nicht nur Schwaben in den Entscheidungspositionen, Entscheiderpositionen, aber es ist halt einfach schon gut, dass man sich einfach versteht und dass es hier kurze Wege gibt und dass man vor Ort ist. Und wir merken auch ja seit geraumer Zeit, dass auch der schwäbische Mittelstand, der dann eigentlich erstmal per se gar nicht mehr so richtig eine Agentur braucht, aber sich schon freut, dass wir eben dieses Angebot hier vor Ort auch bieten können.
Mhm. Glaube ich, ja, ist nachvollziehbar. Michi, wolltest du noch was dazu sagen? Du hast gerade so angesetzt.
Ich habe so gewirkt. Ja, also es war, also die Story war ja schon so, als wir den Laden aufgeschlossen haben in Stuttgart, gab es, glaube ich, die Woche drauf direkt einen Anruf von Mercedes. Ah, ich habe in der Presse gelesen, ihr seid jetzt in Stuttgart, das ist ja super. Genau so einen Agenturtypus brauchen wir hier. Wann können wir uns zusammensetzen? Und so kam eigentlich ein Steinchen oder ein Stein ins Rollen, der unsere Agentur ziemlich verändert hat, weil wir dann nach mehreren Mercedes-Projekten halt in den Pitch gekommen sind für Mercedes-Benz Vans, den internationalen Etat, den wir jetzt schon seit 6 Jahren betreuen oder im 6. Jahr betreuen. Und das hat die Agentur natürlich auch stark verändert, so dass unsere Neugeschäftsambitionen, die wir in Süddeutschland hatten, eigentlich gar nicht so richtig starten konnten, weil wir so eine Riesenmarke und auch ein ziemlich großes Mandat dann von Anfang an betreut haben, mehr oder weniger.
Mhm. Auch noch aus Berlin. Wie viele Leute seid ihr dann hochgegangen in Stuttgart?
Wir waren ziemlich schnell 30 Leute in Stuttgart.
Ja, wow.
Ja, und dann 40 und dann 50 und ja, aber auf dem Mercedes-Etat haben schon mindestens 30 Leute gearbeitet.
Okay. So lustig, ich überlege gerade, ne, weil wir ja geteasert haben, dass es Ultra Contemporary Agency, und jetzt denken wahrscheinlich alle, okay, Mercedes-Benz Vans, wie passt das zusammen? Aber darauf kommen wir gleich noch, weil auch die Entwicklung oder da auch euren Fokus finde ich total spannend. Du hast es ja eben schon anklingen lassen, ne? Also kreativer Hotshop, Boutique-Agentur, Contemporary und so weiter, wie ist da euer Ansatz? Lass uns nur einmal vorher, weil das interessiert mich persönlich auch einfach immer zutiefst, ne, die kulturellen Aspekte. Ich habe ja vorhin im Intro kurz vorgestellt, welche Schritte euch, welche Agenturen, auch welche Menschen euch geprägt haben. Das sind ja wirklich prägende Gestalten, gerade bei dir, Nina, ne, wir haben ja auch vorher schon drüber gesprochen. Was sind so die Dinge, die ihr mitgenommen habt, weil sie euch im positiven Sinne geprägt haben, also mit in eure eigene Agentur, und was vielleicht auch so ganz gezielt Dinge, die ihr bewusst anders machen wolltet?
Also bei mir war das schon verrückt, weil ich wollte einfach damals, also mit Anfang 20 aus Stuttgart weg, und dann bin ich nach Berlin. Da war natürlich noch kein großer Werbestandort, da gab es eben Scholz & Friends mit 60 Leuten, und dann saß ich da mit Sebastian Turner, der dann irgendwann verraten hat, dass er auf dem gleichen Gymnasium wie ich war. Ich so, okay. Und dann, ja, wir sind im Pitch um das Land Baden-Württemberg, und ich habe mich dann eben endlich in der großen Stadt angekommen, die ganze Zeit mit meinem Heimatland beschäftigt, was natürlich sehr witzig war, und um mich rum, also wir waren ein Team von lauter Schwaben und Badener, das war sehr, sehr, ja, also ich dachte so, also er hat mich auf jeden Fall die ganze Zeit verfolgt, und da habe ich auch, von Sebastian Thurner habe ich wahnsinnig viel gelernt, ein unglaublich schlauer Mensch, der auch sehr viel von seiner Herkunft Baden-Württemberg profitiert hat, und Die Agentur ist wahnsinnig schnell gewachsen. Also das waren, also ich kam 60, als ich ging 120. Und damals habe ich gedacht, nee, also so schnell, so groß möchte ich nicht werden. Ansonsten ja, waren das prägende Jahre. Insofern auch, dass super viele heute sehr, sehr führende Kreative da waren. Und ja, das hat mich also schon sehr geprägt.
Aber gab es irgendwas so von der Art der Menschen oder auch der Agenturkultur, wo du gesagt hast, oh, das muss ich unbedingt ganz behutsam in einem Marmeladenglas durch mein Leben tragen und dann in der eigenen Agentur bei Preuß & Preuß wieder den Deckel lupfen?
Also ich hatte damals das Gefühl, man kam und machte, ne? Und zwar jeder und jeder, also nicht nur Berater und kreative Berater. Es war halt einfach, gab schon Strukturen, aber es war einfach so, hey, da gibt's jetzt einen Kunde, da bist du jetzt drauf, zack, leg los. Und das war so ein Common Sense von allen. Also wir haben alle gern und viel und ohne Limit gearbeitet und immer versucht, das aller Kreativste rauszuholen. Und das war das, ja, das hat mich bis heute geprägt. Und das das ist auch unser Ansatz bei Preuß & Preuß. Also wir geben uns niemals mit irgendwelchen Mittelmaß zufrieden und haben bis heute wahnsinnig Lust und finde es einfach ganz toll, was wir machen.
Michi, wie ist das bei dir? Was hat dich besonders geprägt oder was ist dir auch wichtig in Agenturkulturaspekten?
Also was uns beide eint, Nina und mich, ist auf jeden Fall so eine Hands-on-Mentalität und dass wir alle Leute kennen wollen und irgendwie zusammen was entwickeln wollen und nicht so im Elfenbeinturm sitzen und was präsentiert bekommen wollen, sondern irgendwie immer Teil des Projekts sein möchten und da auch unser Team immer enablen und die Agenturen, wo ich war, die hatten eigentlich immer so die Mentalität, also als ich zum Beispiel bei Heimat war, waren die gerade Newcomer-Agentur des Jahres, da waren es halt irgendwie 25 Leute und da hat man halt so, ja, es war so Rock'n'Roll und alle zusammen. Waren natürlich auch krasse Zeiten, die man heute nicht mehr implementieren kann, aber diese Passion oder diese intrinsische Verlangen nach was Tollem zu entwickeln, das versuchen wir nach wie vor eigentlich in jedem Projekt, egal in welcher Abteilung bei uns, ob jetzt Beratung, Strategie, Kreation oder auch Kuration in Kunst, dass irgendwie, dass alle irgendwie Feuer haben und Lust auf die Projekte.
Es ist lustig, dass du das sagst, auch nochmal mit der Leidenschaft oder ihr beide ja auch so unterstreicht, ne, weil ich auch kürzlich in einem Gespräch mit einigen CMOs gehört habe, ne, für sie ist so super wesentlich oder es bleibt auch hängen, wenn Agenturen in Chemistry-Meetings oder dann auch Pitch-Präsentationen, wenn man die Leidenschaft spürt. Ne, also das eine ist ja, dass die Chemistry passt, das andere ist, dass es überzeugende strategische wie kreative Konzepte sind, aber ganz, ganz, ganz viele haben gesagt, wenn man spürt, dass das totale Commitment da ist, dass das wie so eine gemeinsame Mission gesehen wird, so also voller Leidenschaft und dass man es zur gemeinsamen Sache macht. Das finde ich wirklich auch nochmal wichtig bei der Frage, wenn man sich einen Kunden auswählt. Ne? Also kann ich das wirklich authentisch rüberbringen und fühle ich das, dass ich darauf Bock habe? Weil das kann man ja nicht so richtig herstellen, wenn es nicht stimmt. Ne? Fand ich auch nochmal einen guten Aspekt.
Ja, wir sagen da bei uns intern immer, Chemistry gilt ja für beide Seiten. Also wir machen eigentlich Chemistry nicht, um Kunden zu gefallen, sondern um wirklich auch von unserer Seite abzutesten oder zusammen zu erarbeiten. Haben wir da eine ähnliche Vision? Wollen wir wirklich was bewegen? Oder geht es nur um die Verwaltung? Oder geht es um eine Jokerrolle als Boutique-Agentur? Das ist uns immer total wichtig. Also das, also Chemistry ist fast wichtiger als ein Pitch.
Darf ich auch. Ist denn, jetzt lass uns einmal kurz in die Richtung gehen sozusagen. Ihr bewegt euch ja zwischen, wie soll ich sagen, ich sag mal Kampagnengeschäft und Kunst. Und ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist ja die eigene Agentur, eigene Galerie, die ihr bis heute in Berlin betreibt. Erzählt das mal, weil das hat mich ja schon, als wir uns kennenlernten, so fasziniert, dass ihr eine dann auch noch zu all dem, was ihr ohnehin so an den Hacken habt, im positiven Sinne, eine eigene Galerie führt. Erzählt doch mal, wie es dazu kam und was ihr da so treibt.
Also ich muss ganz kurz das korrigieren. Wir haben in Berlin und in Stuttgart eine Galerie.
Ah, guck mal, gleich zwei.
Und wie es dazu kam, kann mich erzählen. Und ich kann ja gleich nochmal eine Verbindung schaffen zu unserem Agenturgeschäft.
Also, was Nina und mich auch eint, ist unser Interesse an Kunst und Künstlern. Und das haben wir, also wir sammeln schon sehr lange Kunst, auch von vielen Talenten. Und das ist so eine Leidenschaft, die eigentlich während Corona nochmal neu befruchtet wurde, indem wir gemerkt haben, in unseren Flächen ist ja gar keiner mehr vor Ort arbeitend, sondern alle sitzen in Homeoffice. Was machen wir denn mit unseren Flächen? Und dann haben wir angefangen, Ausstellungen für kleinere Kreise, Gäste, Kunden zu machen und so Events. Und es kam super gut an. Und Kunden haben uns gefragt, sag mal, das Bild gefällt mir gut, kommt ihr an den Künstler ran? Und so ist dadurch, dass uns dann in dieser Welt dann noch mehr Leute aus der Kunstwelt vorgestellt wurden, also Kuratoren oder unsere jetzige Galeriedirektorin Leonie, die eine große Sammlung hier in Baden-Württemberg betreut hat. Und so kam es dann, dass wir dann gesagt haben, jetzt macht ja eigentlich Sinn, das Business miteinander zu verknüpfen und eine Galerie aufzumachen. Zunächst in Stuttgart, dann aber auch Berlin. Allerdings ist so der Bezug zur Kunst auch schon in unseren Kampagnen spürbar. Wir haben die erste Kampagne für Aldi gemacht. Das haben wir mit der Künstlerin Sarah Illenberger gemacht. Wir haben fürs Deutsche Symphonieorchester schon ab 2013 gearbeitet, immer mit einem anderen Künstler die Saison bestritten. Das war schon in unserer DNA immer, bloß halt noch nicht das Galerie- und Art-Consultant-Geschäft, was dadurch eigentlich dank Corona geboren wurde und auch nochmal beschleunigt. In Berlin ist sogar so, dass die Agenturräume schon noch Agenturräume sind, aber erweitert wurden um eine Artist-in-Residency-Programm, was wir jetzt im dritten Jahr laufen haben, wo Artists aus Non-EU bei uns wirken und malen oder ihre Werke erschaffen und dann so, das mündet dann immer in eine Ausstellung. Meistens dann zu den großen Berlin-Events wie Gallery Weekend oder Berlin Art Week. Und da kommen dann nicht nur Künstler aus dem Ausland zu uns, sondern auch viele Sammler aus der ganzen Welt oder auch internationale Presse, die dann darüber schreibt.
Und sag mal, seid ihr in diese, also wie, das klingt ja immer so einfach, ne? Und dann haben wir das irgendwie gemacht, also weil wir uns für Kunst interessiert haben. Wie, jetzt mal für die, die da vielleicht nicht so tief drin sind, wie startet man mit sowas? Also geht man einfach häufig an Ausstellungen, besucht man mal Nachwuchskünstler vor Ort? Also welchen Zugang habt ihr dazu oder wie ist es euch gelungen, diesen Zugang zu schaffen und dann letztlich auch das Vertrauen, ne, zu sagen, ihr könnt bei uns eure Kunst herstellen, ausstellen?
Ja, die Credibility war schon gegeben, so ein bisschen durch unsere Sammlung, dass man gesehen hat, okay, die meinen das ernst, die fördern junge Künstler, teilweise kannten dann die Künstler uns schon, oder wenn wir mit unseren Kindern verreisen, teilweise zu, was zu Frust bei unseren Kindern führt, dann ist immer verbunden, dass wir in irgendwelchen Artist-Studios rumhängen oder in Galerien und uns mit Leuten treffen zum Dinner. Also dieses Netzwerken war schon immer in unserer DNA. Mhm. Und das war so ein bisschen von Anfang an so, dass uns andere Galerien supportet haben oder Künstler gesagt haben, oh, ihr macht eine Galerie auf, darf ich mit euch ausstellen? Mhm. Weil ihr seid ja Fans, oder ihr habt mich von Anfang an supportet, ich möchte euch was zurückgeben. So ging das eigentlich in der Richtung über persönliches Netzwerk los. Inzwischen ist es schon so, dass uns Künstler aus aller Welt, also wenn wir einen Open Call machen zu unserer Residency, kriegen wir im hohen dreistelligen Bereich Bewerbungen, die wir dann halt dann auch kuratieren und überlegen, ob das Sinn macht oder auch teilweise komplett aussortieren, weil dann doch wieder jemand aus dem Netzwerk Lust hat, bei uns zu wohnen und zu arbeiten. Aber ja, also es ist, inzwischen haben wir so eine Galeriemarke etabliert, die gesehen wird, sowohl in der Kunstwelt als auch in der Marketingwelt. Und dadurch haben wir halt einfach viel Zuspruch.
Und sagt man ja manchmal, in der Agenturwelt muss man sich schon sehr, sehr anstrengen, um noch gutes Geld zu verdienen. Ist das in der Welt der Galerien und des Art Consultings anders?
Ganz einfach. Nein, da muss man sich auch tatsächlich sehr anstrengen. Und auch da ist es so, dass man wirklich erst was aufbauen muss. Ne? Also auch vor allem ein Sammlernetzwerk, die sind ja nicht von Anfang an, kommen ja, was weiß ich, 100 solvente Sammler und sagen, ah, neue Galerie, ich kaufe jetzt nur noch bei euch, sondern das ist ja eben, das sind die Kunden der Galerie. Und aber auch da spielt uns natürlich der Standpunkt Baden-Württemberg, ich sage jetzt mal noch, in die Karten, weil es ist ja immer noch ein einigermaßen solventes Bundesland. Und auch der ganze süddeutsche Raum ist ein sehr interessanter Standort fürs Galeriebusiness. Aber ja, auch da braucht man einfach ein paar Jahre, um tatsächlich auch wirtschaftlich zu agieren.
Also man kann schon sagen, das ist unser Start-up neben unserer Agentur, aber wir hatten einen fulminanten Start 2022, ja, also nach Corona, wo alle ja wirklich in Investier und was mache ich denn mit meinem Haus, was ich renoviert habe, Phase waren und jetzt so wie die ganze Wirtschaft spürten wir im Marketing, wo ja Etats eingefroren wurden letztes Jahr oder auch im Galeriebusiness, wo halt das Spielgeld nicht mehr so vorhanden ist oder wo halt Kunst bei Blue Chips, also auch da geht es um die armen Reichschere auf, also bei Blue Chips werden nach wie vor sehr stark gekauft, aber eben talentierte junge Kunst, quasi Spielgeld nicht so, und in dem Markt bewegen wir uns halt, und insofern hatten wir auch letztes Jahr da so ein bisschen eine Delle, aber mit jeder Ausstellung kommen mehr Leute, mit jeder Ausstellung kennen uns mehr Sammler, Sammlungen, Institutionen, die mit uns zusammenarbeiten wollen oder Marken, und insofern sehen wir das ziemlich positiv, die Entwicklung.
Mhm. Habt ihr eben auch gesagt, oder du meinst so schön, es ist eigentlich so unser Start-up, ich sag mal so neben dem Standbein, das Spielbein, ist ja aber nicht so, wie soll ich sagen, separat zu betrachten, sondern ihr habt es ja eben schon gesagt, ne, durch euer Interesse und eure eigene Sammlung habt ihr Glaubwürdigkeit gesammelt und habt dann entsprechend gutes Netzwerk auch rund um diese Szene aufgebaut, sodass ihr dann auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen auf den jeweiligen Markenprojekten arbeitet. Das andere könnte ich mir vorstellen, ist ja für euch auch Stichwort solvente Kunden. Ganz interessant, wenn ihr eben Ausstellungen macht oder Galerie, Art Consulting, ihr lernt ja wahrscheinlich unfassbar spannende Leute darüber kennen, die im Zweifel ja auch Unternehmer, Unternehmerinnen sind und dann wieder zu möglichen Kunden werden. Also ist das jetzt so eine Utopie, die ich schildere, oder ist das schon auch Teil des Konzepts?
Das ist der Plan. Ja.
Ah, also, der Plan.
Du durchschaut.
Naja, also das, ja, ich weiß nicht, ob das so ganz, so auf dem Reißbrett war es nicht der Plan, aber letztendlich ist es ein sehr guter Nebeneffekt, dass tatsächlich durchaus auch, also nicht nur interessante Künstler zu uns kommen aus aller Welt, also nicht nur nach Berlin, auch nach Stuttgart, das ist schon mal ein guter Abstrahleffekt für die Region, also das, sage ich mal, jetzt gar nicht mal so uncool da sein kann, weil das möchte ich an der Stelle auch erwähnen, wir haben letztes Jahr abgeschlossen, einen neuen Space haben wir umgebaut, und da haben wir eben jetzt auch architektonisch unsere beiden Leidenschaften verbunden, indem wir also zwei Stöcke verbunden haben, unten Galerie, oben Agentur, und das beeindruckt den schwäbischen, nein, den baden-württembergischen Mittelstand schon ziemlich, und hat dann eben, also kommt eigentlich in eine Galerie, aber sieht dann auch, dass wir noch mehr anbieten können, und das ist schon ganz wunderbar, muss ich sagen. Also für ein Win-Win.
Ja, eigentlich sieht man an dem Gebäude, was wir so machen, also sowohl Agentur als auch Galerie, als auch Kunst am Bau. Und das sind auch Projekte, die wir halt mit der Galerie machen. Und da hat ein Künstler auf dem Dach halt ein Tiny House gebaut, was so, wenn das denn jetzt mal offiziell eröffnet wird, was diesen Sommer ist, dann auch so ein Instagrammable Motiv wird für Stuttgart, oder wir erhoffen uns, dass Leute extra deswegen hier vorbeikommen, um das mal zu fotografieren oder darüber zu berichten. Und das zeigt eigentlich auch, was für eine Kraft theoretisch Kunst hat, weil Kunst ist im weitesten Sinne ja auch nichts anderes als Kommunikation mit seinem Betrachter und mit dem Erschaffer. Und das spürt man hier in dem Gebäude an jeder Pore, wie das so gedacht ist.
Jetzt hast du gesagt, Kunst ist ja eigentlich auch nur Kommunikation mit dem Betrachter, da gebe ich dir total recht. Aber Kunst ist gleichzeitig zumindest in unseren Köpfen ja auch immer frei und unabhängig und nur in den seltensten Fällen Auftragsarbeit. Und auf der anderen Seite, ne, haben wir Marken und unsere Arbeit für Marken, die strategisch kreativ, aber eben auch immer kommerziell ist oder also wenn nicht direkt, dann zumindest indirekt immer kommerzielle Ziele verfolgt. Wie schwierig ist es, diese Welten wirklich auch glaubwürdig zusammenzubringen? Wie viel Berührungsängste haben vielleicht Künstlerinnen und Künstler auch, auch wenn ihr die Credibility dafür habt, aber nichtsdestotrotz, also irgendwie fühlt es sich ja dann doch nach Auftragsarbeit an. Ist es ja auch.
Nein, also der Grat ist auf jeden Fall sehr schmal und es hilft uns natürlich und auch zusammen mit unseren Kuratorinnen, dass wir die richtigen Künstler, dass wir das richtige Match finden. Im Prinzip wie in Pitch-Beratung, also da gibt's halt eine Anfrage oder da gibt's halt eine Marke, die will was machen und wir kuratieren die richtigen Künstler dafür. Was halt wichtig ist, ist im Vorfeld mit den Künstlerinnen darüber zu sprechen, ob die da überhaupt Interesse für haben. Da fliegen schon mal einige raus, weil sie sagen, sie machen keine Auftragsarbeiten oder sie wollen da gar nicht in diesem Bereich arbeiten. Dann gibt's welche, die sind halt eher dann kommerzieller unterwegs oder interdisziplinär und finden das eigentlich sehr spannend oder sehen die Kraft der Kommunikation, was halt was beiträgt zur Bekanntheit des jeweiligen Künstlers, Künstlerin. Das heißt, man hat auf jeden Fall mit Persönlichkeiten zu tun, die halt ihre Persönlichkeit in diese Zusammenarbeit mit Marken einbringen wollen. Und das ist dann auf der anderen Seite auch dann eben sehr viel Fingerspitzengefühl. Inwieweit ist es Auftrag oder inwieweit ist es ein Vertrauen, dass halt Künstler was machen können und es wird schon gut werden? Und viele, die mit uns zusammenarbeiten, die haben halt dieses Vertrauen, dass halt da was Cooles draus entstehen kann, weil nur wenn das Win-Win gleich mal für beide Seiten ist und ein Künstler sich nicht verkrampft, ist eigentlich nicht vergleichbar mit einer klassischen Kampagne, die man macht als Agentur, sondern das hat sehr viel so mit menschlicher Empathie und Fingerspitzengefühl zu tun. Aber je mehr man so ein Win-Win-Gefühl hat, bevor das Projekt startet, desto erfolgreicher wird das auch. Und je mehr Kompromiss sich einschleicht oder ich sag mal, bitte mal das Bild doch so, jetzt so als ganz vereinfaches Beispiel, desto schwieriger wird der Prozess. Also es sind teilweise auch schwierige Prozesse, nicht alles so einfach. Aber deshalb haben wir gelernt, dass man von vornherein das richtig kuratieren muss und auch offen darüber sprechen, was gegenseitiger Erwartungsmanagement ist. Nur dann kann das zum Erfolg werden.
Michi, du hast eben auch gesagt, Entschuldige, Nina, sag du gern.
Naja, das war jetzt natürlich aus kreativer Sicht nur die Künstlerseite, weil es gibt ja auch die Unternehmerseite und da ist es ja nicht so, dass irgendwie täglich 10 Anrufe bei uns eingehen, hallo, ich will was mit Kunst machen, ich bin Unternehmen X, sondern es ist halt so, dass also wir sehen Unternehmer, also vor allem Mittelständler haben oftmals wirklich einen Zugang zu Kunst. Also gibt es ja auch ganz tolle Beispiele, wie zum Beispiel Würth oder auch Stiel und die wirklich oder Britta, die wirklich unglaublich tolle Kunstsammlungen haben, aber das eben auch noch nie mit Kommunikation oder Werbung verknüpft haben. Und hier beziehungsweise haben auch schon inspiriert, beides zu vereinbaren. Denn manchmal braucht es nur einen Impuls. Also es gibt Unternehmen, die halt ihre Kunst in den Geschäftsräumen hängen oder dafür sogar eigene Museen bauen, und dann, um damit Mitarbeitende oder auch Besucher oder eben auch ihre eigenen Kunden zu beglücken, aber bislang gar nicht darüber nachgedacht haben, auch außerhalb mit Kunst oder einer künstlerisch wertvollen oder aufmerksamkeitsstarken Kommunikation zu begeistern. Und das ist schon ein Wahnsinnsfeld, dass wir eben jetzt auch hier vor der Haustür haben, weil wir eben, also weil es einfach so viele Unternehmen gibt und das einfach auch wahnsinnig viel Spaß macht, das muss ich wirklich sagen.
Ja, das glaube ich. Ihr habt ja Hobby und Leidenschaft und all das zusammengebracht, sozusagen ganz vielschichtig. Jetzt habt ihr eben beide gesagt, ne, für die Unternehmen ist das teilweise neu. Michi, du hast gesagt, naja, das ist ja nicht so eine typische Kampagne, wo man dann einen Künstler irgendwie versucht, so reinzupfropfen, sondern es sind ja schon auch Projekte, die zwar schon eine gewisse kreativ-strategische Guidance vorgeben, aber immer noch genügend Gestaltungsraum auch bereithalten. Könnt ihr mal so ein Projektbeispiel sagen, damit ich mir vorstellen kann, welcher Art die Projekte sind, die ihr für eure Kunden macht, die eben eine starke Integration von Kunst haben?
Na, ein Beispiel ist vielleicht Porsche. Hier einen sogenannten Brandstore eröffnet oder hatten vor, einen Brandstore zu eröffnen in Stuttgart, mitten in der Stadt. Und wollten, bevor dieses Gebäude eröffnet, so einen gewissen Hype um dieses Gebäude haben. Mhm. Und haben uns gefragt, ob wir nicht mit einer Künstlerin eine Idee hätten, was man da machen kann. Und dann haben wir sie zusammengebracht mit der Künstlerin Ju Schnee, eine österreichische Künstlerin, die wir in der Sammlung haben und auch schon Ausstellungen, die sehr stark mit organischen Formen, Augmented Reality arbeitet, und haben da ein Riesenkunstwerk, 300 Quadratmeter oder, glaube ich, noch größer Kunstwerk an die Fassade gemacht, was aber nicht nur Kunstwerk war, sondern wenn man sein Handy daran hielt, war das ein Augmented Reality Skulpturenpark. Und damals gab es seitens Porsche das Dreamers Konzept, also das heißt halt, dass man zum Träumen eingeladen hat und unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen, Prominente, gefragt hat, ob sie da was machen. Und wir haben es dann halt mit Ju Schnee gemacht, und das war also jetzt hier vor Ort auf jeden Fall Talk of Town, dass halt man so einen virtuellen Skulpturenpark direkt diese Experience halt mit seinem Handy erfahren konnte. Und da war es zum Beispiel so, Künstlerin, ja, finden wir spannend. Es gibt ein Etat XY, macht einfach, was ihr denkt. Und dann wurde eigentlich gar nicht mehr inhaltlich reingegrätscht oder besprochen, was man da jetzt macht, sondern da gab es dann eigentlich mehr oder weniger schon die Information, okay, es wird diese Art Kunstwerk geben und dann Skulpturenpark und dann Let It Flow, und das war eigentlich schon ein schönes Best
Klingt
Practice so in der
Projekt.
Zusammenarbeit.
Ja, muss ich mir nachher direkt mal angucken. Sag mal, die also gerade so die Frage der Wertschöpfung, ne? Wenn wir jetzt auf euch gucken als Agentur und dann, wie in dem Beispiel skizziert, Porsche Augmented Reality Inszenierung des Gebäudes, das macht dann ja die Künstlerin selber auch in ihrem zumindest teilweise freien, unabhängigen Schaffen. Was daran ist dann nachher euer Part? Also, dass ihr auf die Idee kommt, das Gebäude grundsätzlich künstlerisch zu inszenieren. Geht ihr so weit, dass ihr sagt, ah, das wäre doch cool, wenn wir was mit AR machen als Installation, und dann sucht ihr Künstler oder Künstlerinnen, die dazu passen? Oder ist es eher das, ich sag jetzt mal, Makeln von Künstlern, die passen würden, das Beraten und dann, wie soll ich sagen, die gute und auch sichere Umsetzung solcher Projekte? Weil das finde ich echt spannend, ne? Weil so ein wesentlicher Teil auch der Kreativität ist dann ja an den Künstler und die Künstlerin ausgelagert.
Also in dem Fall war das, wurden ein paar Künstlerinnen gepitcht, und dann wurde sich ziemlich schnell für die Ju Schnee entschieden, und dann konnten wir frei mit ihr entwickeln. Agenturseitig haben wir dann uns auch überlegt, wie ist die Kommunikation dazu, gibt es ein Making-of-Interviews, was passiert denn bei dem Launch-Tag und so weiter. Also da kam dann schon so das klassische Agenturgeschäft auch mit dazu, aber im Grunde genommen vorrangig ging es in dem Projekt natürlich um das Kunstwerk und die Interaktion der Menschen, der Betrachter mit dem Werk. In anderen Fällen ist das schon so, wie du erwähnt hast, dass halt durch die Kuration und die Entscheidung, mit welchen Künstler man was macht, natürlich sich das Projekt komplett verändert. Mhm. Also es kann halt in einer, sage ich jetzt mal, in einer Packaging Sonderedition enden oder in Kunst am Bau oder in ein Business-to-Business-Event für Key-Kunden, Key-Accounts für jeweilige Kunden. Das ist so ganz unterschiedlich. Mhm. Und das ist das Tolle, dass das halt jeder Künstler durch seine Arbeit was anderes in das Projekt reinbringen könnte. Mhm.
Ja, aber das finde ich schlau, das hilft nochmal sehr, finde ich, dieses auch besser zu verstehen, ne? Dass ihr dann in Making-ofs und Videos und Interviews und letztlich ja eine Art von Kampagne und Kommunikation um die künstlerische Inszenierung herum schafft. Ne? Also das hilft jetzt, das nochmal besser zu verstehen. Sag mal, ist das so, ihr habt ja vorhin gesagt, kreativer Hotshop, Boutique. Jetzt sind das große Unternehmen hin Champions. Und dann heißt es ja häufiger mal in Ausschreibungen, wenn man jetzt keine 100, 200 Mann- und Frau-Agentur ist, na ja, mit der Größe und wir wissen nicht und Lead-Etat und alles schwierig und haben sie dann die Referenzen. Kommen zu euch Kunden, die gezielt diese Art von Projekten wollen und auch wissen, das finden sie bei den anderen großen Networks wahrscheinlich schon mal eher gar nicht. Ist das für euch dadurch häufiger Projektgeschäft oder ist es, ich sag mal, auch jenseits von Mercedes, was du ja eben angesprochen hast, sind es da auch wirklich Lead-Etats, die ihr vollumfänglich betreut und ab und an ist auch mal ein künstlerisches Element dabei?
Sowohl als auch. Mhm. Also die Credibility Lead Accounts zu führen, haben wir durch Mercedes-Benz Vans natürlich. Da gibt's ja den Private-Bereich, also die privaten Vans und auch den gewerblichen Bereich. Mhm. Also würde ich uns mal als B2B-Experten bezeichnen, was uns natürlich hier in der Region hilft. Mhm. Und das wird auch so gesehen. Das Thema Kunst und Kommunikation ist in jedem Projekt immer ein Thema. Wir versuchen auch in jedem Mandat, was wir haben, ob jetzt Projekt oder Lead, Kunden in der Richtung zu öffnen oder stellen Ideen vor, die in diese Richtung gehen, um halt irgendwie auch das Bewusstsein zu schaffen, dass halt Menschen sich ja gerne auch freiwillig mit Marken beschäftigen und Kunst da eine tolle Unterstützung sein kann, dass das passiert. Mhm.
Merkt ihr das bei euren Talenten? Und das finde ich nochmal spannend, wenn wir nochmal auf den kreativen Nachwuchs letztlich euer Team auch blicken. Wenn ihr neue Kolleginnen und Kollegen auswählt in Bewerbungsgesprächen, achtet ihr darauf, dass die ein Faible für das Thema haben, dass sie intrinsisch motiviert sind, sich in diese Szene auch einzubringen, weil letztlich kann ja die Credibility auch nicht nur aus euch beiden herauskommen, sondern ihr braucht ja auch eine Inspiration, das Team entwickelt sich weiter. Wie guckt ihr da drauf? Was muss jemand mitbringen, der sich bei euch für das Team bewirbt?
Was auf jeden Fall wichtig ist, ich rede jetzt erstmal im künstlerischen Bereich, ist halt so ein intrinsisches Interesse an nicht zwingend Kunst, aber Trends, Zeitgeist. Mhm. Das kann auch sein, wir machen jetzt zum Beispiel für Mercedes-Benz-Vans eine ziemlich coole Kampagne, wo es um German Electric, elektronische Musik geht. Auch das ist ja in gewisser Weise, also das ist ja auch Kunst. Es ist ja nicht nur Kunst, mit Malern zusammenzuarbeiten oder mit Leuten, die Installationen machen oder so, sondern Kunst kann ja alles sein. Also wie Josef Beuys uns schon gelehrt hat. Und das kann auch Kommunikation schaffen. Und da sind wir um jeden Trend glücklich. Es gibt ja auch KI-Experten, die auch mehr und mehr als Künstler wahrgenommen werden. Und wir versuchen eigentlich in all diesen Bereichen offen zu sein und suchen Leute, die auch zumindest in einem Bereich halt total offen sind oder ein Interesse haben, Trends aufzuspüren und zu verarbeiten und natürlich auch ins Agenturgeschäft einzubringen.
Sag mal, wie anders ist bei euch das konzeptionelle Arbeiten? Also ich sag mal, so klassisch kampagnen-wise gesprochen, ist man ja immer auf der Suche nach der Idee, dem einen Satz, dem Kampagnenclaim, aus dem sich dann häufig Visualität und alles andere ableitet. Ist das bei euch ein anderer Angang an die Projekte? Weil erstmal ist ja gar nicht klar, was es wird. Und ich würde jetzt mal behaupten, auch wenn alle sagen, ja, das ist doch immer so. Also diese Offenheit gibt es ja nicht qua Standardbriefing, sondern manchmal ist ja sehr klar, das ist eine Kampagne. Aber wie ist es bei euch, wenn ihr diese Offenheit habt, wie geht ihr an die Fragestellung ran?
Das auch, oder du beantwortest?
Achso.
Ist es überhaupt anders oder sucht ihr auch erstmal?
Nee, also ich kann, dann kann ich sagen, also natürlich kriegen wir ganz klassische Briefings, ne? Also wie jeder andere auch, und versuchen aber daraus schon auch immer abzuleiten, was ist da eigentlich noch mehr drin? Ne? Also kann das, ist das überhaupt, also soll man das so klassisch, ist das die Lösung des Problems oder kann man eben, kann man die Aufgabe nicht ganz auch mal anders angehen? Aber na klar, also ich meine, am Ende sind, waren und bleiben wir auch eine Agentur, die eben auch Kommunikation macht. Und wenn das eben reinpasst oder wenn da eben, ja, also was mehr drin ist, dann sehen wir das und dann decken wir das auf und dann schlagen wir das auch vor. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Adressaten, ne? Also welche, die das eben mit Begeisterung annehmen und auch den Weg dann mit uns gehen wollen, oder auch welche, die dann begegnen dann natürlich auch Unverständnis. Das kommt schon auch vor.
Aber eigentlich muss man schon sagen, eigentlich ist es projektabhängig und wir entscheiden vorher im Lead-Team für das jeweilige Projekt, wen nehmen wir da jetzt rein? Und manchmal sagen wir, okay, es macht Sinn, das mit Kuratorin mit reinzunehmen, dass man sagt, okay, lass doch mal schauen, welche Künstler für das Projekt sich eignen oder so. Und manchmal funktioniert das auch, wie wir es alle kennen, das im klassischen Setup von Agentur und der Suche nach dem tollen Sprung, goldenen Sprungbrett und Claim.
Ja. Aber es ist ja trotzdem interessant, ne, dass ihr einfach mitgibt und auch die konkrete Aufforderung an jedes Team und jede Entwicklung denkt auch jenseits. Ne? Also selbst wenn eine Kampagne gebrieft ist, könnte es sein, dass wir, weiß ich nicht, später das Gebäude als Installation irgendwie kreativ inszenieren und dann kommunikativ abfeiern. Also dass ihr euch auch diese Freiheit gibt und nicht so eindimensional in das Thema reingeht. Ne? Das finde ich auf jeden Fall spannend. Sagt mal, ihr Lieben, zum Schluss sozusagen, in der finalen Kurve dieser gemeinsamen schönen Episode, ihr feiert dieses Jahr Jubiläum, 15 Jahre, Preuß und Preuß. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, boah, das war so die krasseste unternehmerische Erkenntnis, die wir in der Zeit hatten, oder diesen Rat würden wir gerne jungen Kreativen und Beratern mitgeben, die sich auf diesem Feld, was ihr da beackert, so bewegen oder das interessant finden? Dürft euch auch, sind ja zwei Fragen in einer versteckt, ihr dürft euch gern was aussuchen.
Also ich kann nur jedem mitgeben, also vor allem Paaren, die sich überlegen, also es gibt ja öfter Leute, die sich in Agenturen kennenlernen oder die beide kreativ sind oder die eben beide in diesem Segment arbeiten, traut euch, macht es, aber sprecht auch vorher genau ab, was jeder von Part dann eben auch übernimmt. Und meine Erfahrung als Unternehmerin ist einfach, also schneide ich gut an, es ist eine Achterbahn, also es geht es kann sehr schnell ganz weit nach oben gehen, es kann aber auch sehr schnell ganz weit nach unten gehen. Und es geht aber immer wieder hoch und runter. Und das finde ich, fand ich schon eine sehr interessante Erfahrung. Aber wenn man das einmal mitgemacht hat, dann ist es auch cool. Dann weiß man es auch und dann kann man es auch handeln. Und ja.
Das stimmt. Es trainiert auf jeden Fall in Fragen der Resilienz, finde ich.
Absolut, absolut, absolut. Und also mit Kindern selbstständig zu machen, ja, ruft mich gerne an bei Ratschlägen. Weil ich meine, das war natürlich auch so ein bisschen unser, hat der Michi ja eingangs gesagt, ne? Also wir haben mehr Flexibilität und mehr Zeit. Und das ist schon wahr, aber manchmal auch gar nicht.
Auch da ein Auf und Ab wahrscheinlich.
Genau.
Ja, das ist aber jetzt so unsere besondere Konstellation. Also wir führen halt den Laden zusammen seit Anfang an. und haben noch eine Familie und haben da natürlich auch dann irgendwie logistische Themen, die nicht bis zum Kunden reichen sollten, sondern die halt dann familienintern geklärt werden, wer fährt zu dem Dreh mit und warum und wie und was ist hier, kriegen wir es beide hin, zur Prese zu fliegen, zu fahren oder nicht. Und das ist aber eine, glaube ich, eine ganz besondere Konstellation. Ich glaube, was ich jungen Leuten empfehlen kann, die vorhaben, sich selbstständig zu machen, zu schauen, ob man halt ein USP hat oder was, was sich von anderen unterscheidet, um halt eben auch ein Storytelling zu haben beim eingangs erwähnten Chemistry Meeting, was halt irgendwie begeistert oder was Kunden fängt. Mhm. Weil nur halt die vorhandene Vita, dass man bei guten Agenturen hat, ist nicht ausreichend.
Mhm. Ja, true point, das stimmt. Sag mal, ihr habt ja gesagt, oder Nina, du hast erzählt, du kamst selber aus einer Werberfamilie, Agenturkind sozusagen. Machen eure Kinder das auch später? Was glaubt ihr?
Also unsere Tochter fand das erstmal ganz doof und also beziehungsweise fand sie natürlich auch doof, dass wir für Autos Werbung machen und dass wir halt, ja, also auch relativ häufig, oder vor allem die Mutter sehr gestresst war. Aber inzwischen findet sie es, glaube ich, super und auch mit der Galerie, und unser Sohn findet von Anfang an das sehr, fand das inhaltlich, oder findet es inhaltlich spannend, also unsere Tochter auch, klar, aber ich weiß es nicht. Also meine Eltern ich kannte meinen Vater relativ häufig nachts arbeiten und wollte das auf keinen Fall machen.
Hat so halb geklappt wahrscheinlich.
Aber im Endeffekt, muss ich sagen, hat mich das natürlich auch sehr geprägt und ich finde es einfach jeden Tag mit Kreativität und jetzt eben auch noch mit ganz freier Kreativität, nämlich mit Kunst arbeiten zu dürfen, ist ein wahnsinniges Geschenk, inspiriert mich ja, bis aufs Äußerste und ich bin einfach ganz, ganz extrem glücklich, dass ich das machen darf und deswegen kann ich es einfach, also gibt natürlich noch sehr viel mehr kreative Berufe, aber ich freue mich auf jeden Fall, in diesem Umfeld tätig zu sein und weiß nicht, in welche Fußstapfen unsere Kinder treten.
Ist bei mir aus. Meine Tochter ist 9, wird dieses Jahr 10, hat letztens im Poesiealbum ihrer Freundin geschrieben, dass sie bei ihrem Berufswunsch, dass sie später gerne bei K&SK arbeiten möchte. Das hat mich dann ja irgendwie sehr gerührt. Zwischendurch sagt sie aber auch so Sachen wie, oh Mama, bei Kika gibt's so ätzende Werbung, macht ihr das? Also einfach diese Unterbrecher, ne? Dieses das als störend zu empfinden, was natürlich auch so der Fall ist. Und da denke ich dann auch immer wieder und fühle mich so dran erinnert, dass es unterhalten muss und nachher irgendwie gar nicht so spürbar als Werbeunterbrechung gebracht werden muss. Ne? Und das ist ein friendly reminder an unsere Arbeit, ne? Wenn die Kinder sagen, boah, nervt das, zu wissen, okay, diese Art von Zeug sollten wir auf keinen Fall machen wollen.
Oder ich sag mal so, wenn unsere Kinder am Ende in einer branchenähnlichen Situation arbeiten, dann haben wir ja was richtig gemacht. Mhm. Also das, ja, dass man davon begeistert ist oder auf Feuer gefangen hat oder auf seinem Weg auf die Erkenntnis kommt, dass das vielleicht doch ein Bereich ist, wo man gerne arbeiten will. So.
Finde ich auch.
Auf jeden Fall ist es insofern für alle jungen Leute ein toller Beruf, weil man halt in so viele Themen so schnell sich immer reindenken muss. Das hält halt irgendwie jung. Mhm. Und das spüren unsere Kinder auch.
Mhm. Mir hat mal eine Neurologin gesagt, dass wir auf keinen Fall Alzheimer kriegen, weil wir uns so schnell in solche unterschiedlichste Themen einarbeiten müssen. Deswegen, das hat mich sehr beruhigt.
Das ist super. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ein großer Human Insight für eine mögliche Awareness-Kampagne für die Branche. Das ist auf jeden Fall das Gehirn bis ins hohe Alter. Da haben wir auch wieder Ageism und so weiter in der Branche bis ins hohe Alter. Fit hält. Wunderbar. Ihr Lieben, ich danke euch für den tollen Austausch und wünsche euch für die mal mindestens nächsten 15 Jahre, bis ihr es dann an die nächste Generation übergebt, viel, viel Freude und Erfolg mit Preuß und Preuß in eurem tollen Ansatz.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja.